als Israel in Ägypten gefangen war. Für die, die mit dem Alten Testament nicht so vertraut sind, Israel war das Volk, das Gott sich ausgesucht hatte, damit man an ihm erkennen soll, wie Gott wirkt und wie das Leben mit Gott ist. Die Israeliten waren zu einem gewissen Zeitpunkt ihrer Geschichte in Ägypten gefangen und Gott hat dann angefangen, mit ihnen zu wirken. Warum machen wir das? Aus einem ganz einfachen Grund. Es handelt sich nicht nur um eine historische Erzählung, die ungefähr 1300 vor Christus stattfand, sondern auch immer um ein Beispiel. Viele der Geschichten im Alten Testament sind aufgeschrieben, damit wir was davon lernen. Das heißt, was im Alten Testament passiert ist, das ist zum Teil einfach übertragbar auf uns. Das sind Bilder und Modelle, in denen wir uns wiederfinden. Die Israeliten waren also in Ägypten gefangen. Die Bibel stellt, falls ihr Zugang zu einem Rechner habt, könnt ihr euch die hinterher aus dem Internet runterladen, genauso wie in Präsentationen und so weiter und die Predigt, also ihr müsst das nicht alles mitschlagen oder aufschreiben. Da steht also im Bericht des Mose, man zwang die Israeliten zur Sklavenarbeit. Man setzte Aufseher über sie ein. Sie mussten im Auftrag des Pharao Vorratsstädte bauen. Je mehr sie unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Sie breiteten sich im ganzen Land aus. Die Ägypter bekamen Angst vor ihnen. Und deshalb zwangen sie die Israeliten erbarmungslos zu harter Arbeit. Sie machten ihnen das Leben schwer. Sie mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern Sklavendienste leisten. Das war die Situation des Volkes Israel in Ägypten. Und das steht dafür für den Menschen, der in Sünde ist. Der Mensch ist, wenn er von Gott getrennt ist, unter einigen Zwängen und unter fremder Herrschaft. Man denkt immer so, nee, ich bin doch frei. Ja, dieser Grundgedanke kam erst vor 200 Jahren auf. Vorher wussten die Menschen, ich bin gefangen, ich bin Diener entweder des Guten oder des Bösen. Also, dieses Volk Israel, das da in Ägypten ist, das steht dafür, dass der Mensch in Sünde gefangen ist. Was Gott dann gemacht hat, ist, er hat einen Retter gesendet, Mose. Mose hat diese ganze Dinge mit dem Pharao gemacht, auf die gehen wir im Detail nicht ein. Der Pharao hat schließlich zugestimmt, ihr dürft gehen, und dieses Volk ging und zog durch das Rote Meer durch auf die andere Seite. Die Ägypter zogen hinterher und wurden durch unvorhergesehene Wetterereignisse daran gehindert, die Israeliten einzuholen. Das heißt, das Volk, das gefangen war, wurde freigesetzt. Mose ist ein Sinnbild für Christus. Für uns hat Christus das erreicht, dass wir freigesetzt sind. Wir waren vorher in Gefangenschaft, in Sünde, und Jesus Christus kam auf diese Welt und hat uns frei gemacht. Und das Rote Meer, der Durchzug durchs Rote Meer, lesen wir, ist ein Symbol für die Taufe. Das heißt, Freisetzung durch Christus. Einerseits Mose, der Erlöser, der kommt, andererseits mussten wir ein Opferlamm schlachten. Also es gibt eine vielschichtige Symbolik da drin. Für uns im Augenblick nicht so wichtig. Gott hat uns freigesetzt und durch die Taufe hindurch auf die andere Seite gebracht. In die Wüste. In der Wüste hatte Gott nun vor, diesem Volk, das er befreit hat, nahe zu kommen. Das heißt, er hat da einige Dinge vorbereitet und hat gesagt, dieses Volk, das ich rausgerissen habe aus der Sünde, das möchte ich jetzt in der Wüste vorbereiten und ich möchte ihnen begegnen. Das lesen wir ebenfalls im Bericht des Mose. Wenn ihr auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann bedeutet ihr mir mehr als die anderen Völker. Mir gehört die gesamte Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Ihr sollt königliche Priester sein und mir dienen. Sagt das dem gesamten Volk weiter. Mose geht zurück, Mose erzählt es dem ganzen Volk. Und die Israeliten sagen erstmal, jawohl, das wollen wir. Und dann beschreibt Gott, wie er sich diesen Bundschluss vorstellt. Wir kennen das als die Übergabe der 10 Gebote, aber Gott hat eine ganz bestimmte Weise, wie er sich diese Feier vorgestellt hat. Er sagt zu Mose: Ich werde in einer ganz dichten Wolke zu dir kommen und ich werde so mit dir sprechen, dass das Volk es hört. Es soll nie wieder einen Zweifel an mir geben. Geh jetzt zurück. Die Israeliten sollen sich heute und morgen vorbereiten, mir zu begegnen. Sie sollen ihre Kleider waschen und sie sollen sich für den dritten Tag vorbereiten. Denn an diesem dritten Tag werde ich vor aller Augen auf den Berg Sinai hinabkommen. Zieh zunächst mal eine Grenze um den ganzen Berg und warne die Leute davor, sie vor der Zeit zu überschreiten. Sie dürfen den Berg nicht vor der Zeit besteigen und auch nicht am Fuß des Berges aufhalten. Wenn sie nicht bereit sind und dem Berg zu nahe kommen, werden sie sterben. Das gleiche gilt auch für Tiere. Aber dann, wenn ein Widderhorn lange anhaltend ertönt, dann dürfen die Israeliten alle zu mir auf den Berg kommen. Und Mose stieg vom Berg hinunter und sorgte dafür, dass die Leute ihre Kleider wuschen und dass sie sich vorbereiteten, Gott zu begegnen. Das ist eine spannende Geschichte. Wir lesen ja normalerweise drüber weg und sagen, ja gut, Vorbereitung. Und dann kommen die 10 Gebote und auf die 10 Gebote achten wir. Das ist die Art und Weise, wie Gott die Feier geplant hatte, dass er das Volk befreit hatte. Er hat gesagt, ihr werdet unten stehen, ihr müsst euch vorbereiten. Wenn jemand unvorbereitet in meine Nähe kommt, dann ist das nicht ungefährlich. Aber dann, wenn ihr euch 3 Tage vorbereitet habt, dann seid ihr bereit, diese Grenze zu überschreiten. Es wird einen lang anhaltenden Ton geben, eines Widderhorns, und dann stürmt alle zu mir auf den Berg und seid alle in meiner Gegenwart. Das war der Plan. Hat er geklappt? Als die Israeliten den Donner hörten und den Klang des Horns und die Blitze und den rauchenden Berg sahen, erzitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose: Mose, rede nur du mit uns. Wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Mose beruhigte sie: Hab keine Angst. Gott ist gekommen, um mit euch zu sein. Er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt und keine Schuld auf euch ladet. Aber das Volk blieb in einiger Entfernung vom Berg stehen und nur Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gottes Gegenwart war. Also geplant war, ganzes Volk, das ich befreit habe, kommt zu mir in meine Gegenwart. Und dann haben sie gesehen, die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes und haben gesagt, hat sich der alte Mensch zu Gott gemeldet. Er sagt, wenn ich da hingehe, wenn ich hineingehe in diese Wolke, wenn ich in diese Gegenwart Gottes gehe, wenn ich da reingehe, weiß ich nicht, ob ich mein altes Leben noch weiterführen kann. Und ich weiß nicht, ob ich das will. Und dann haben die Ältesten gesagt, nee, wenn wir nicht beides haben, das alte Leben und das neue Leben, geh du, Mose. Mose, geh du in die Gegenwart Gottes. Und berichte uns alles und wir werden dir folgen. Sie haben diese Beziehung, die Gott ihnen angeboten hat, kommt alle zu mir. Die haben sie abgelehnt und haben gesagt, nein, wir möchten einen Stellvertreter. Mose beschreibt das später nochmal. Am Ende seines Lebens lässt er einige Dinge nochmal vor seinem inneren Auge und vor den Israeliten, die zuhören mussten, Revue passieren. Und da erzählt er von damals, 40 Jahre vorher: Ihr hörtet Gottes Stimme aus der dunklen Wolke, ihr sah den Berg in Flammen stehen. Doch dann kamen die Oberhäupter eurer Stämme und Sippen zu mir und sagten: Der Herr, unser Gott, er hat uns seine Macht und Herrlichkeit gezeigt. Wir haben seine Stimme gehört aus dem Feuer und erlebt, dass Menschen nicht sterben müssen, wenn Gott mit ihnen redet. Und trotzdem hatten wir Angst, dass uns dieses gewaltige Feuer umbringt. Wenn wir weiter die Stimme des Herrn unseres Gottes hören, dann werden wir doch mit Sicherheit umkommen. Hat denn schon jemals ein Mensch den lebendigen Gott so reden hören und in seiner Nähe so gelebt und ist am Leben geblieben? Im Übrigen hatten sie
gutes Beispiel vor sich, Mose. Deshalb geh nur du hin und höre, was der Herr, unser Gott, uns zu sagen hat. Und dann teilst du uns alles mit. Wir werden uns genau daran halten. Der Herr aber hörte eure Bitte und sprach zu mir, was die Israeliten vorschlagen, ist gut. Das kann man anders übersetzen. Der Herr redete mit Mose und sagte, Mose, lass gut sein. Ach, hätten sie doch Ehrfurcht vor mir und wären tatsächlich bereit, nach meinem Geboten zu stehen, zu leben. Dann würde es ihnen und allen, die nach ihnen kommen, für alle Zeiten gut gehen. Geh und sag ihnen, dass sie heimgehen sollen. Du, Mose, du aber steh allein vor mir und ich werde dir die Gebote verkündigen, die ich dem ganzen Volk verkündigen wollte. Das ist ein trauriges Bild. Gott steht da, Gott hat die Arme ausgebreitet und sagt, alle hätten zu mir kommen können. Alle haben gesagt, wir möchten unser altes Leben behalten. Geh du, Mose, lass sie nach Hause gehen, lass es gut sein. Sie folgen nicht. Und der Glaube basiert immer auf Freiwilligkeit, aber du, wenigstens du, heiler Mann, bleib vor mir stehen. Und ich werde mit dir einen Bund bauen und meine Beziehung haben. Die Gefangenschaft in Ägypten steht also dafür, dass wir Sünder waren, wir waren unerlöst, wir waren in Knechtschaft, das Fleisch hatte Herrschaft und wir waren von Gott abgeschnitten. Was hatten die Israeliten in der Wüste? In der Wüste hatten die Israeliten einmal die Freiheit von dem, was sie vorhatten. Dann hatten sie, wer von euch war schon mal in der Wüste? Wüste, kalt, ja. Wie ist das da tags? Heiß, ja, heiß und sonnig. Das braucht man in der Wüste, hat es aber nicht. Deswegen Schatten. Genau, Schatten. Also hat Gott beschlossen, ich ziehe mit diesem Volk durch die Wüste in Form einer Wolkensäule. Gott ist ja nicht unpraktisch, weil er einfach nur, damit er später ins Buch schreiben kann, ich war in einer Wolkensäule da. Wie ist die Wüste nachts? Kalt, sehr kalt, überraschend kalt. Und Straßenbeleuchtung? Nein. Das heißt, was braucht man in der Wüste nachts? Licht und Wärme. Also hat die Wolkensäule sich nachts in eine Feuersäule verwandelt, damit die Israeliten schön warm hatten und auch was gesehen haben. Gott hat sie also in diesem Sinne versorgt in der Wüste. Dann Nahrung. Die Israeliten haben in der Wüste Manna gefunden. Die Israeliten hatten Wachteln. Zwischendurch hat Gott etwas überreagiert, wenn sie ihm sehr auf die Nerven gegangen sind und so gejammert haben. Da gibt es ein paar tolle Bibelstellen, die müssen wir dann lesen, diese Bereiche. Die Leute fingen an, sich bei Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten, ach, wären wir doch an den Fleischtöpfen Ägyptens gestorben. Da hatten wir wenigstens genug Fleisch zu essen, genug Brot, um satt zu werden. Das Jammern nahm kein Ende. Sie forderten besseres Essen. Und die Israeliten fingen auch wieder an zu klagen. In Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Knoblauch und Zwiebelchen. Aber hier haben wir jeden Tag dieses Manna. Okay? Die Vergangenheit wird manchmal etwas anders gesehen, als sie tatsächlich war. Harte Fronarbeit, Sklavenarbeit, Auspeitschen, wehrlos sein und unterernährt. Und in der Erinnerung ist es Lauch, Knoblauch, Zwiebelchen. Und hier ist es nur dieses Mana, das einfach so 2 Meter von meinem Zelt entfernt, ohne dass ich was dafür tun muss, rumliegt und dass ich dann aufsammle und mich davon ernähre. Also die Israeliten haben das nicht ganz sehen können, aber Gott hat sie mit allem versorgt. Er hat sie mit Wasser versorgt, er hat sie mit Essen versorgt, mit Licht und Wärme und allem, was sie benötigt haben. Es war also in der Wüste waren sie befreit, in der Wüste hatten sie Teile des Segens. Teile des Segens, weil das war noch nicht die Fülle, die Gott eigentlich für sie gehabt hätte. Und sie waren, Gott war anwesend, aber sie waren verbunden durch einen Stellvertreter. Die Lüge, die sie geglaubt haben, die war uns übertragen. Wir sind freigesetzt von der Sünde, wir sind ins Reich Gottes reingekommen. Und dann kommt ab und zu diese Stimme: Weißt du noch das? Das hat dir doch früher so viel Spaß gemacht. Willst du das nicht mal wieder ausprobieren? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass das nicht in Ordnung ist? Also dir gönnt ihr ja auch gar nichts. Kennt ihr solche Stimmen?
Oder ist das nur bei Nina früher in der Vergangenheit? Ja.
Dieser Rückblick auf das Alte und dieses Idealisieren, das Alte war eigentlich gut und das Alte war eigentlich, das ist eine Lüge, die dich davon abhalten soll, durch diese Wüste durchzugehen. Dann hier schon mal die Frage, wo bist du? Bist du noch gefangen in Ägypten? Hast du noch nie erlebt, dass Jesus dich frei macht? Dann herzlich willkommen und Einladung zur Freiheit. Oder bist du in dieser Wüste und sagst, ich hätte gerne mein altes Leben behalten. Ich möchte gerne mein altes Leben weiterleben, aber trotzdem so ein bisschen Segen. Oder möchtest du weiter? Gott hatte für sie natürlich einen besseren Plan. Sie gingen auf das gelobte Land zu, auf das Land, das Gott für sie hatte. Überfluss, Fülle, Segen. Alles, was sie sich je erträumt hätten. Und noch besser als in Ägypten. Sie kommen an diese Grenze des Landes, das Gott für sie eigentlich vorgesehen hat. Und Mose sagt, Gott sagt zu Mose, sende Kundschafter in dieses Land. Sie sollen sich umsehen. Das Land will ich euch geben. Suche aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus, also einen, der was von der Sache versteht. Mose sagt zu den Kundschaftern, geht durch die Wüste, Gebirge hinauf und dann schaut ihr euch das ganze Land und die Menschen an. Findet raus, ob sie stark sind, ob sie schwach sind, ob sie viele sind, ob sie wenig sind, ob die Siedlungen geschützt. Sie sollten das Land richtig erkunden und bringt von den Früchten mit. Dann gehen die Kundschafter hin und schauen sich dieses Land an. Das heißt, sie schauen, wie ist eigentlich das, wofür Gott uns gemacht hat? Und sie kommen wieder. Sie hatten den Auftrag, Früchte mitzubringen. Dem konnten sie sich ja jetzt nicht entziehen. Also haben sie eine Tragestange für zwei Personen gemacht und daran eine einzige Weinrebe aufgehängt. Die meisten biblischen Ausleger, die nach dem 17. Jahrhundert leben, malen riesige Trauben, weil sie gesagt haben, ja, das muss ja einen Grund gehabt haben, dass die Stange so groß war. Wir lesen nirgends, wirklich nirgends, dass die Trauben so groß gewesen wären. Die Reben hätten das auch nicht ausgehalten. Für mich ist das der erste Schritt dessen, dass die Kundschafter sich entschlossen haben zu sagen, das ist Gottes Versorgung, aber da wollen wir nicht rein. Das war psychologische Kriegsführung. Die kamen wieder und die hatten eine lange Tragestange und in der Mitte liegen so ein paar Träubchen. Und sie gesagt, ja, das Land, das quillt über von Früchten, könnt ihr ja sehen. Ne? Das wird lächerlich, das Bild. Und dann kamen sie mit ein paar Feigen und ein paar anderen Dingen und haben gesagt, aber das Land, die Bewohner, bis an die Zähne bewaffnet. Die fressen uns. Wir waren Heuschrecken in ihren Augen. Und so haben wir uns auch gefühlt. Also trotz allem, was sie erlebt hatten, mit Ägypten und ausgeführt werden, war ihr Vertrauen und ihr Glaube quasi null oder etwas darunter. Und sie hatten sich sorgfältig vorbereitet darauf, das gesamte Volk davon abzuhalten, ins gelobte Land zu gehen. Wenn man die Berichte mal durchdenkt, dann bleibt nicht viel übrig. Die waren bis an die Zähne bewaffnet. Das Land frisst seine Bewohner. Ja gut, die sind Bewohner drin. Wir waren wie Heuschrecken, wir haben so Angst. Wir sind gerade noch, wir sind 40 Tage durch das Land gewandert. Wir waren im Land und wir waren die, ja, wir waren die Heuschrecken in ihren Augen. Das heißt, die Bewohner des Landes haben die Kundschafter gesehen, haben ihnen weder was getan, noch sonst irgendwie was passiert. Sie hatten einfach nur diese Rebellion. Dieses, ich will nicht. Das heißt, irgendwo gibt es für uns alle, wenn es jetzt wieder auf uns übertragen, Gottes Fülle. Es gibt Freiheit, es gibt Segen, es gibt Überfluss, es gibt Heil und es gibt Berufung. Und es gibt, dass jeder in Gottes Nähe ist. Dieser ursprüngliche Plan, den Gott hatte. Jesus, kommt alle zu mir. Jesus hat gesagt, Ihr werdet größere Taten tun, als ich das getan habe.
Mose hat gesagt, ach, wenn doch der Tag käme, an dem alle, wirklich alle, ein Herz für Gott hätten und in Gottes Nähe wären. Dieses Paradies, dieser Zustand, der hier im gelobten Land vorgestellt wird, Freiheit, Segen, Überfluss, Heil, der Berufung, gerecht zu werden, in Gottes Gegenwart leben und das schon auf dieser Welt und in der wird es noch toller. Das ist, wenn wir das Neue Testament lesen, auch das, was für uns da ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Lies mal den Epheserbrief. In ihm sind wir berufen, jeden geistlichen Segen, den es im Himmel gibt, zu haben, schon hier auf dieser Erde. Er hat gute Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Seine Schafe hören seine Stimme und folgen ihm. Viele, viele, viele Stellen, an denen wir sehen können, was das für wundervolle Zeiten sind. Aber die Israeliten haben gesagt, nein, das möchten wir nicht. Okay. Und an dieser Stelle stieg die Folie aus, was aber nichts macht. Die Israeliten haben gesagt, nein, wir möchten das nicht. Wir sind misstrauisch gegenüber Gott. Wir wissen nicht, ob Gott das tatsächlich so gut meint mit uns. Wir haben Angst, das ist so gefährlich. Und auch, sie wollten nach wie vor ihr selbst bewahren. Sie wollten nicht sterben. Eigentlich hätten sie von Ägypten aus ungefähr 10 Tage gebraucht. 10 bis 20 Tage. 20 Tage, wenn man sich nochmal zweimal verläuft und die Tiere Rast machen, also 20 Tage. Aber sie waren stattdessen 40 Jahre in der Wüste und erst die nächste Generation ist dorthin gekommen. Ja, und die Fragen, die sich uns stellen, sind natürlich, wo ist das in deinem Leben so? Wo ist das in deinem Leben so, dass du sagst, ich bin befreit, ich bin in dem Segen drin. Aber ich weiß ja gar nicht. Entweder ich möchte das Alte nicht aufgeben, habe ich noch dieses hier und das und ich glaube nicht, dass Gott tatsächlich so gut ist. Und da musst du dir überlegen, ob du in dem Zustand bleiben möchtest. Das könnte 40 Jahre sein. Oder du hast diese anderen Dinge, du hast in den Segen reingeguckt, aber dann kamen die Stimmen, die dir Angst gemacht haben und gesagt haben, ja, aber wenn du dich Gott ganz hingibst, dann bist du auch fanatisch und du hast überhaupt keine Kontrolle mehr über dein Leben. Und man versteht auch, dass du musst ja Rücksicht nehmen auf deine Familie, deine Verwandten, deine Haustiere, was auch immer. Du kannst doch nicht einfach so dich komplett Gott hingeben. Und die Antwort ist, doch. Gottes Arme sind nach wie vor genauso ausgestreckt, wie sie damals waren, gegenüber dem Volk. Und noch viel mehr sagt er heute, komm, behage das Leben in meiner Gegenwart. Angst, Rückfall in die alten Dinge, Selbstkontrolle, Selbstschutz, die Zweifel. Manche denken auch, ich bin wertlos, ich bin es gar nicht wert. Die Antwort ist, du hast recht. Aber er schenkt dir diesen Wert. Diese Dinge, die dich zurückziehen in die Gefangenschaft, oder die sagen, nein, 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 geh da nicht rein, das sind scheinbar plausible Argumente. Aber es ist deine Entscheidung, wo du stehen möchtest. Möchtest du in der Sklaverei stehen bleiben, was du Gott noch nicht kennengelernt hast? Oder möchtest du in der Wüste stehen bleiben, halb im Alten, halb im Neuen, dich selbst schützen, anstatt dich dort auszuliefern? Oder möchtest du, soweit es geht, rein in diese Beziehung zu Gott und in all das, was damit verbunden ist? Und ihr euch jetzt fragt, ja, wie denn? Wie mache ich das denn? Denkt mal an die hier. Die Glühbirne leuchtet, weil sie mit dem Strom verbunden ist. Die Glühbirne leuchtet nicht, weil sie verstanden hat, dass sie eine Glühbirne ist. Und auch nicht, weil sie sich ganz viel Mühe gibt. Oh, heute darf ich in der Gemeinde, heute bin ich vom Verteller. Die Glühbirne leuchtet einfach, weil sie so gemacht ist, weil Gott sie so gemacht hat.
Genauso ist das mit uns auch. Jesus hat man gesagt, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, die schneidet er zurück. Aber die, die mit dem Weinstock verbunden sind und deswegen Frucht tragen, die schneidet er sorgfältig zurecht und dann bringen sie noch mehr Frucht. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört und geglaubt habt. Bitte bleibt fest mit mir verbunden. Und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Wisst ihr, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Und ebenso werdet ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir in fester Verbindung bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Und ohne die Verbindung zu mir könnt ihr einfach nichts ausrichten. Das sind so die drei Möglichkeiten. Wir müssen wissen, dass es mehr gibt. Wir müssen uns entscheiden, ich will mehr. Und wir müssen die Beziehung zur Quelle intensivieren. Wir werden jetzt noch 2, 3 Lieder oder so spielen. Und hier als Hintergrund einmal die Sklaverei. Wenn du gerne in Sklaverei bist, verstehe ich dich nicht. Aber der Mensch hat ein freies Entscheidungsrecht. Wenn du sagst, mir reicht die Oase, außenrum ist alles Wüste, dann ich möchte nicht in die Gefahr kommen, mein Leben in Gottes Nähe zu verlieren, dann ist das so. Und ansonsten lade ich dich einen Schritt auf die paradiesische Welt.